Ja, vielen Dank, Frieda, für deine Aufmerksamkeit, die du dem Geschehen gewidmet hast und deine Gedanken, die du da reingebracht hast. Für mich ist das jetzt immer so was Besonderes, so jedes so ein Ereignis, Abendmahl jetzt auch. Das ist mein Finale gewesen heute, mein letztes Abendmahl. Also man kann jetzt den Spruch haben, was haben Jesus und ich gemeinsam? Es war sein letztes Abendmahl, es war heute auch mein letztes Abendmahl hier. Mein Finale. Habe ich sehr genossen. Vielen Dank. Ja, ich schmeiß mal ein paar Begriffe rein. Also Predigt ist jetzt schon fast ein bisschen schwierig, ist ein bisschen deplatziert, weil ich finde, das war schon eine Predigt eben. Aber trotzdem möchte ich gerne etwas reingeben noch, was ich einfach jetzt in dieser Woche noch in Sinn bekommen habe und was irgendwie, ich denke, was gut ist, weiterzugeben und aufzunehmen. Ich gebe mal ein paar Begriffe rein und es gibt so einen Test in der Therapie, einen psychologischen Test, dass man einen Begriff sagt und man muss nur ganz spontan aus dem Bauch heraus überlegen, was fällt einem dazu ein. Und es ist nicht nötig, dass ihr dazu laut was sagt. Ihr könnt das laut sagen, aber ihr könnt es auch einfach leise hören. Ich sage relativ schnell hintereinander einen Begriff und ihr guckt mal, was euch dazu einfällt. Und wie gesagt, sehr, sehr schnell geht das, weil man braucht nicht nachzudenken. Man soll auch gar nicht nachdenken. Erstens, Gehorsam, notwendig, Luft, Plan, steif, Ziel, hilfreich, Pflicht. Okay, das war eine Gruppe von Begriffen. Ich gebe jetzt eine zweite Gruppe von Begriffen rein. Mal sehen, was uns dazu einfällt. Faszination, Begeisterung, schön, Perspektive, beruhigend, Überraschung. Eine weiterführende Frage jetzt. Das erste Begriffspaar, ich nenne es nochmal Pflicht, Gehorsam, notwendig, Plan. Das zweite Begriffspaar, Faszination, schön, Perspektive, Überraschung. Wo würdest du ganz spontan eher das Evangelium verorten, die gute Botschaft von Jesus? Wo würdest du das, was mit der guten Nachricht bezeichnet wird, was auch immer das im Einzelnen genau ist, wo würdest du das eher verorten, wenn du auf das Wesen dieser guten Nachricht guckst. Nicht jetzt so, was auch alles da ist, was auch alles dazu gehört, sondern wenn du wirklich so das Herz der Botschaft Gottes an die Welt anguckst, wo würdest du das eher verorten? Erstes oder zweites Begriffspaar? Zweites Begriffspaar, Faszination, schön, Perspektive, Überraschung. Heißt nicht, dass es irgendwie jetzt dass kein Pflicht und Gehorsam notwendig und kein Plan gibt. Ja, so nicht verstehen. Aber ist schon interessant, dass zwei Äußerungen hier waren spontan eher beim zweiten Begriffspaar. Ich habe letzte Woche oder jetzt vergangene Woche ist mir eine Broschüre, eine christliche Broschüre in die Hand gefallen und die heißt Schritte in ein neues Leben. Und da habe ich nur mal so die Überschriften durchgeblättert und da stand in den Überschriften, eine hieß tödliche Fehlentscheidung. Da ging es um die Fehlentscheidung des Menschen, Adam und Eva, Sünde und so weiter. Zweite Überschrift, die mir aufgefallen ist, das Grundgesetz der Sünde. Dann ist eine Überschrift gewesen, das musst du wissen. Eine weitere, es stimmt. Noch eine weitere, meine Entscheidung. Und nach der Entscheidung, meine Entscheidung kommt, vergiss das Danken nicht. Nach dem vergiss das Danken nicht kommt, sag es weiter. Nach sag es weiter kam Vorsicht, Ausrufezeichen. Allein nur die Überschriften, die sind mir aufgefallen. Und ich habe gedacht, so wird das Evangelium erklärt in christlichen Gemeinden. Und ich dachte, alter Schwede, interessant. Kommt mir eher so vor, als würde das in das erste Begriffspaar fallen. Wäre doch mal interessant zu gucken, wie kommt einem das eigentlich vor, wenn Jesus über die gute Nachricht spricht. Sind das eigentlich seine Begrifflichkeiten? Sind das eigentlich sein Tonfall, den er reingebracht hat, tödliche Fehlentscheidung, Grundgesetz der Sünde, das musst du wissen, vergiss das Danken nicht. Alles sind Appelle. Hat Jesus das so gesagt, sind das seine Überschriften? Und dann noch einen Schritt weiter, traf sich das, meine Überlegung, mit einer Auswertung von zahlreichen Umfragen, die gemacht worden sind zum Thema ehrenamtliches Engagement. Warum beteiligen sich Menschen freiwillig in der Gesellschaft und setzen Zeit und Geld und Kraft und Liebe und Energie ein, jetzt ganz viel, und engagieren sich für Menschen, die hierher gezogen sind oder die jetzt gerade hierher ziehen. Warum engagieren sich Menschen in Kirchengemeinden? Warum machen das Menschen? Und aus dieser Auswertung von diesen Umfragen, wir hatten im Oktober jetzt die Pastorenstudientagung des Baptistenbundes in Nordwestdeutschland, und da war die Leiterin der Freiwilligenagentur, Birgit Pfeiffer, unsere Referentin, und sie hat uns das vorgestellt. Und sie hat ein paar Folien gezeigt, und davon will ich ein paar euch auch mitteilen. Das war Ende September. Und da stellt man fest, die Motive, warum sich Menschen ehrenamtlich engagieren, haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten grundlegend verändert. Und das hat auch mit den beiden Begriffspaaren zu tun, die ich am Anfang erwähnt habe. Engagement im Wandel von der Freiwilligenagentur. Und ich habe jetzt nur mal ein paar Folien hier dabei, die mir aufgefallen sind, die ich jetzt für besonders wertvoll für uns halte. Altes Ehrenamt, neues Ehrenamt, so wird es gesagt, das ist keine Wertung, sondern es ist eine Beschreibung. Also nicht das Alte ist schlecht, das Neue ist gut. So ist es nicht, sondern es ist eine Beschreibung. Die Merkmale sind beim alten Ehrenamt Einbindung in traditionelle Sozialmilieus. Das heißt, da, wo du aufgewachsen bist, wo du geprägt bist, wo du warst und wo dein soziales Milieu ist, da engagierst du dich auch. Das ist im alten Ehrenamt sehr stark und im neuen Ehrenamt schwach. Da ist man viel übergreifender orientiert, sondern man sucht sich das Ehrenamt raus, von dem man überzeugt ist, dass es für einen persönlich Sinn macht. Das ist das richtige Thema für mich, das sind die richtigen Menschen für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich da reinpasse, dass ich dazugehöre und dass ich vielleicht mich sogar glücklicher fühle als vorher. Also das ist sehr schwach, diese Verortung in einem bestimmten Sozialmilieu, und das Gleiche gilt für Gemeinden. Man ist nicht in der Gemeinde unbedingt, wenn man in eine andere Stadt zieht, in der man aufgewachsen ist, sondern man geht in irgendeine, wo man das Gefühl hat, hier passe ich hin. Die Einbindung ist also viel schwächer. Motive, das ist für mich eigentlich eines der spannendsten Entwicklungen. Welche Motive bringen Menschen dazu? Und wenn wir als Gemeinde jetzt, ich sage jetzt mal Blumenthal auch, wenn wir überlegen, die nächsten Jahre, wie können wir Menschen gewinnen, mit auf den Zug aufzuspringen und mitzuarbeiten, mitzuwirken, mit sich zu beteiligen, sodass es für sie Sinn macht, dann ist das, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, über den es sich wirklich lohnt nachzudenken. Was sind die Motive, warum du dich engagierst? Was sind die Motive, warum sich überhaupt Menschen in unserer Kultur engagieren? Super spannende Fragen, und es gibt dazu wirklich auch Antworten, weil es regelmäßig seit Jahren professionell wissenschaftlich gestaltete Umfragen dazu gibt. Im alten Ehrenamt, also bis vor einigen Jahrzehnten, war das Hauptmotiv traditionelle Pflicht- und Akzeptanzwerte, also hohe Bereitschaft zur Einpassung in die Vorgaben der Organisation. Also es gibt bestimmte Vorgaben. Im Fall einer christlichen Gemeinde wäre zum Beispiel so ein typisches Motiv, es steht in der Bibel. Steht in der Bibel, darum engagiere ich mich, darum beteilige ich mich und mache hier mit in der Gemeinde. Ja, oder Gehorsam. Ich glaube, dass Gott das möchte, dass ich mich beteilige, also mache ich das. Das wäre so ein typisches Motiv. Jetzt ist das aber so, dass sich das radikal gewandelt hat in den letzten Jahren. Und das Erstaunliche ist, das Pflichtmotiv, das Gehorsamsmotiv, das Motiv einfach nur, weil es eine Vorgabe gibt, sei es durch die Bibel, sei es durch Menschen, sei es durch ein göttliches Wesen, sei es durch irgendwas, das spielt eine viel, viel geringere Rolle. Menschen tun das nicht und sind auch nicht überzeugt davon, wenn du ihnen sagst, es ist wichtig, dass du mitmachst, weil Gott das will. Es mag sein, dass das manchen auch noch richtig animiert und motiviert, und das ist auch nicht verkehrt. Es ist kein schlechter Grund zu sagen, Jesus hat es auch gemacht, also mache ich es auch. So geht es mir auch bei manchen Dingen. Das ist kein schlechter Grund, ja, dass es nicht falsch verstanden wird. Aber das ist nicht die innerste Motivationsquelle, warum Menschen sich beteiligen. Das hat ganz stark abgenommen. Jetzt kommt eine erstaunliche Sache aber. Es gibt gar nicht weniger ehrenamtlich Engagierte. Es gibt mehr. Die Menschen, die sich beteiligen, werden nicht weniger, sondern mehr. Jeder Dritte in unserer Stadt, in Bremen, ist ehrenamtlich tätig. Und das heißt also, man ist super, sich darüber Gedanken zu machen, welche Motive gibt es zur ehrenamtlichen Beteiligung. Und da hat sich das geändert hin zur Selbstverwirklichung, Partizipation. Das heißt, ich selber habe das Gefühl, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Und ich habe Spaß an dem, was ich tue. Betroffenheit und Selbstgestaltung, das sind so Stichworte. Und das letzte, organisatorische Rahmung, das überspringen wir jetzt mal. Aber jetzt nochmal hierzu, was zu den Motiven. Das Motivfeld Helfen und Pflichtbewusstsein, das waren so die ersten Begriffe, die ich reingeworfen habe. Die haben also ganz, ganz stark abgenommen. Und deswegen glaube ich, dass es schwierig ist, mit appellhaften Botschaften Menschen zu gewinnen, sondern aufzuzeigen, die Faszination und die Schönheit und die Sinnhaftigkeit von dem, an dem du dich beteiligen darfst. Wenn das Menschen entdecken, das knüpfe ich direkt eigentlich im Grunde an Frieda Lüsses Erläuterung an, wenn Menschen das entdecken, dann weckt das eine Motivationsquelle oder sticht das an, die in ihnen liegt, weil sie einfach begeistert sind, weil sie einfach Spaß haben. Und weil sie merken, nach einem Einsatz in der Rebschläger Straße, in der Schule, die jetzt bevölkert ist von Flüchtlingen, wenn ich da 2 Stunden mich eingesetzt habe, bin ich glücklicher als vorher, obwohl ich Zeit, Energie, Kraft und meine Persönlichkeit da reingegeben habe, diesen Einsatz. Wenn Menschen das entdecken, dann haben wir einen anderen Zugang, dann haben wir eine andere Möglichkeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten und sich zu beteiligen. Und nichts gegen Hilfsbereitschaft und nichts gegen Pflichtbewusstsein, um das nochmal zu sagen. Ich glaube, das ist ein guter Wert. Aber das ist abgenommen, was die Motive anbelangt. Und das Motivfeld Gestaltungswillen, Selbstbezug, das habe ich eben schon erwähnt, das hat ganz stark zugenommen. Das überspringe ich jetzt. Perspektivenwechsel, direkt angeknüpft. Frieda, wir haben uns nicht abgesprochen. Jetzt ist einfach nur die Frage an uns, was machen wir damit? Was machst du damit? Was machen wir damit? Mit diesem Wandel, in dem wir stehen. Jetzt können einige gehen her und sagen, das ist aber schlecht. Das ist verwerflich, dass Menschen ihre Selbsterfüllung suchen in einem freiwilligen Engagement. Das ist verwerflich, weil es geht ja nicht immer nur um mich. Es ist ja so egozentriert. Da kann man hingehen und sagen, das ist zu kritisieren. Man muss auch Pflichten erfüllen, man muss zuverlässig sein, man muss Dinge aus Gehorsam tun, man muss einfach die Vorgaben und die Regeln auch einhalten und Punkt aus, ob es einem Spaß macht oder nicht. Und das ist unverschämt, dass Leute Spaß und Glücklichkeit und Zufriedenheit und Sinn suchen in dem, was sie tun. Das geht so nicht. Das gibt auch wirklich solche Stimmen. Das wird kritisiert und wird gesagt, da machen wir nicht mit, wir pochen auf Pflicht und Folgsamkeit. Kann man machen. Man könnte aber auch hingehen und sagen, was können wir davon lernen, von diesem Wandel? Haben wir vielleicht was übersehen am Evangelium? Haben wir vielleicht dunkle Flecken, was die Botschaft von Jesus anbelangt, was wir noch gar nicht so richtig im Zentrum wahrgenommen haben, wo wir gedacht haben, so läuft das, aber das Bild ist ja noch viel größer. Es ist ja gar nicht immer so defizitorientiert, so mangelorientiert. Die Menschheit ist in Not. Die Menschheit ist so in Sünde gefangen und braucht Erlösung. Das ist ja vielleicht gar nicht dasjenige, was im Kern ist. Vielleicht gibt es ja noch ein viel größeres Bild. Und dazu möchte ich jetzt einfach nur 2 Geschichten zeigen, die Jesus erzählt hat. Und das könnte zum Perspektivwechsel, oder Wechsel ist zu groß gesagt, Perspektiverweiterung, könnte uns das vielleicht helfen. Jesus hat mal 2 Gleichnisse erzählt und die kommen aus seinem innersten Herzen. Die kommen wirklich aus seinem Inneren. Und wir müssen immer denken, wenn Jesus was erzählt, dann erzählt er das aus eigener Anschauung. Niemand kennt Gott so wie Jesus. Wenn ich jetzt das Stichwort Gott reinbringen würde und du würdest überlegen, was fällt mir zu Gott ein, dann kann dir eine ganze Menge einfallen. Aber niemandem fällt so viel ein und so vor allem intensiv ein und so pur ein wie Jesus, weil niemand kennt Gott so wie Jesus. Und er erzählt aus seinem Innersten etwas, wie es ist, wenn Gott seinen Einwirkungsbereich hier aufbaut und wenn Gott stärkeren Einfluss hat auf das Zusammenleben von uns Menschen. Er nennt das Reich Gottes. Und erzählt er so ganz, ganz kurz, jeweils nur 3 Sätze, je nachdem, wie man zählt, erzählt er 2 Gleichnisse. Ein Mensch fand einen Schatz, der in einem Acker vergraben war. Und er verbarg ihn sofort wieder. In seiner Freude kaufte er alles, was er hatte, und kaufte diesen Acker. Genauso auch ein Perlenkaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine überaus kostbare Perle fand, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte diese Perle. Wenn wir das jetzt nochmal im Hinterkopf behalten, was ich vorher erzählt habe, über Freiwilligenengagement, über Wandel in Ehrenamt, über Motive, über die Begriffspaare, die wir hier bedacht haben. Wenn wir das einmal im Hinterkopf noch mitnehmen und jetzt diese beiden Geschichten angucken, dann muss ich sagen, dann finde ich das faszinierend, wie einfach und kurz und alles Unwesentliche weglassend Jesus einen absoluten Überraschungsmoment reinbringt. Eine Geschichte von einem Menschen, der auf einem Acker arbeitet und eine Schatzkiste findet. Wahrscheinlich war das ein Pächter von einem Acker, dem gehörte der Acker nicht, sondern der hat dort gearbeitet und hat ihn gepachtet und die Frucht davon hat er gelebt, aber er hat einen Teil an den Eigentümer immer zurückbezahlt. Und wahrscheinlich war er mit einem Pflug unterwegs. So fand man nämlich in Palästina in der damaligen Zeit häufig Schätze, das ist viel häufiger vorgekommen als heutzutage, weil nämlich in Palästina gab es keine Bank, es gab keine Tresore und man konnte sein Hab und Gut nicht im Haus verstecken, weil die Diebe, die Häuser waren nicht so gut geschützt mit Thermopenglas und mit doppelter Verschließanlage und sonstigen wie was, ja, wie bei uns, sondern da konnten wirklich Diebe sehr leicht das Hab und Gut stehlen, was im Haus war. Das heißt also, man ging hin, genauso wie in einer anderen Geschichte, die Jesus erzählt hat, und vergrub das, was man hatte, im Boden, in der Kiste oder im Krug, und da waren dann wirklich Münzen drin, da waren Gold- oder Silbermünzen drin, weil die verloren ihren Wert nicht. Und das hatte einer gemacht, der war vielleicht dann gestorben, war jedenfalls irgendwie nicht mehr da, und konnte das seinen Verwandten, bevor er starb, auch nicht mitteilen, wo dieser Schatz ist, sonst hätten sie den ja rausgenommen. Und dann lag der da in dem Acker. Und dann kam der Pächter mit dem Pflug an, wahrscheinlich ein Ochsengespann davor oder ein Ochse. Im übelsten Fall musste er den Pflug selber ziehen. War so ein Holzpflug und dieser Pflug, der ging 20 bis 30 Zentimeter runter in die Erde. Und dann ist er wahrscheinlich stecken geblieben. Man hat sich wahrscheinlich geärgert und gesagt, oh Mann, ey, so ein Shit, ich kann jetzt nicht weiter. Was soll denn das? Ich dachte wahrscheinlich, es ist ein großer Stein. Das ist ein sehr steiniger Boden in Palästina. Und dann guckt er genauer und stellt er fest, da ist eine Kiste oder vielleicht auch ein großer Krug. Da muss ich mal näher gucken. Dann hat er den Deckel aufgemacht, hat gesehen, ein Schatz. Und wie das Jesus erzählt, total klar. Kein Zögern, kein Überlegen, keine natürlich fällt eine Entscheidung. Du musst dich entscheiden, ja? Natürlich, aber das ist doch kein Muss. Ist doch selbstverständlich. Er weiß genau, er hat eine völlig neue Perspektive. Der Schatz krempelt sein Leben komplett um. Er weiß genau, das gibt ihm eine völlig neue Lebensmöglichkeit. Er hat den Fund seines Lebens gemacht. Und der Fund muss so viel mehr wert gewesen sein, als alles, was er besaß, sonst hätte er nicht alles verkauft, was er besaß. Das war wahrscheinlich nicht viel, das war ein eher ärmerer Mensch vermutlich, weil sonst wäre es nicht ein Pächter gewesen oder ein Arbeiter auf dem Feld. Aber er konnte durch das, was er alles verkauft hat, konnte er diesen Acker kaufen. War wahrscheinlich auch ein minderwertiger Acker, sonst hätte der Eigentümer den noch nicht so leicht verkauft. Und dann hat er ihn tatsächlich bekommen und dann gehörte ihm dieser Schatz. Und dann konnte er von diesem Schatz alles Mögliche machen. Man weiß nicht, was er gemacht hat. Hat er ihn erstmal ein bisschen, um seinen Lebensstandard zu halten oder zu verbessern, hat er ihn eingesetzt für die Bildung seiner Kinder, für die Verbesserung der Strukturen in der Stadt, in der er gelebt hat, im Ort, das weiß man alles nicht. Kann man jetzt nicht hin und her spekulieren, weil das spielt keine Rolle, sonst hätte Jesus das gesagt. Aber was eine Rolle spielt ist, er ist vollkommen klar fasziniert, überrascht und begeistert, weil er diesen Schatz gefunden hat. Und der zweite Typ ist ein Perlenkaufmann. Das war einer aus der Oberschicht, ein international erfahrener Handelskaufmann, viel unterwegs. Die besten Perlen gab es damals in Indien. Und die waren die teuersten und die schönsten. Und Perlen ist eine Wissenschaft für sich. Das ist wirklich das Wertvollste damals gewesen. Viel wertvoller als Gold und Silber. Und Perlen sind wirklich eins der schönsten Dinge der ganzen Welt, habe ich mir sagen lassen. Weil auch die Perlen nicht bearbeitet werden. Also die sind von Natur aus so, wie sie sind. Und es wird nichts dran gemacht. Wenn man was dran macht, verlieren sie an Wert. Und die Perlen, damit handelt er. Er sucht auf internationaler Ebene nach Perlen. Und dann findet er die Perle seines Lebens auf dem orientalischen Basar irgendwo und dann entdeckt er die und sagt, ist doch auch nicht diese Entscheidung musst du fällen oder es ist doch auch nicht so dieses Pflicht oder so oder Gehorsam, sondern es ist doch eine völlige Faszination. Muss dir mal die Augen vorstellen, als er auf dem orientalischen Basar, der ist Experte, ja, also der weiß alles über Perlen. Der hat das jahrelang studiert, in der Theorie und in der Praxis. Der weiß alles. Und dann sieht er die Perle. Da ist doch nichts von, verstehst du, ich will jetzt das gar nicht immer so gegeneinander abgrenzen, merke ich gerade, sondern ich will nur sagen, die Faszination und die Klarheit, wenn er die Perle, in dem Moment, wo er die sieht, stell dir doch mal seine Augen vor. Unfassbar. Mein ganzes Leben bin ich auf der Suche nach so einer Perle. Überaus kostbare Perle. Und genau die gleiche Wortwahl steht bei ihm wie bei dem einfachen Landpächter. Er verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese Perle. Das ist so schlicht und so einfach. Und für mich persönlich ist auch die Frage, und die Frage möchte ich gerne an dich weitergeben. Was ist deine Faszination? Und was begeistert dich? Und wo schlägt dein Herz höher? Und worüber gerätst du ins Schwärmen? Und siehst du das, worüber du ins Schwärmen gerätst, was dich im Innersten bewegt und begeistert, was die Überraschung vielleicht deines Lebens sein könnte? Vielleicht wird dir auch im Laufe der Zeit erst bewusst, was für einen Schatz du eigentlich hast. Vielleicht hast du den Schatz schon die ganze Zeit, bloß dir ist gar nicht klar, was für einen Schatz du hast. Ist auch denkbar. Du sitzt die ganze Zeit auf der Schatzkiste und bettelst und sagst, oh, ist so schwierig, ist so schlecht, ist so, und ich bin so, oh, und es ist alles nicht, und sitze die ganze Zeit auf der Schatzkiste, anstatt mal aufzustehen und den Deckel aufzumachen, zu sehen, dass da ein Schatz drin ist. Vielleicht sitzt du die ganze Zeit drauf. Aber was ist das? Und siehst du in dem, was dich fasziniert, was dich vom Hocker reißt, was dein Herz höher schlagen lässt, siehst du da eine Diskrepanz, ein Gegensatz zum Evangelium, zu dem, was Gott bedeutet für dich, zu Jesus? Oder kann es sein, dass das, was dich im Innersten fasziniert, wovon du ins Schwärmen gerätst, dass das genau das ist, wo Gott ist und wo Jesus dich beruft und wo Jesus sagt, das ist mein Schatz und das ist meine Perle für dich? Kann das sein, dass das zusammengehört und dass das nicht nur zusammenpasst, sondern richtig zusammengehört? Heißt nicht immer automatisch alles, was dich fasziniert und wo du gebannt von bist, da ist Gott. Ja, das will ich damit nicht sagen. Dass ich jetzt nicht hier falsch verstanden werde. Es kann ein alles Mögliche faszinieren. Das muss nicht immer von Gott sein. Aber kann das auch sein, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen sind? Und dass wir denken, sobald mich was im Innersten begeistert, fasziniert, glücklich sein lässt, dass wir denken, naja, das ist das eine, aber die andere Seite ist ja dann Kirche und Glaube und Gott. Verstehst du, was ich meine? Könnte es sein, dass das vielleicht genau Gott ist? Was begeistert dich? Wo schlägt dein Herz höher? Worüber gerätst du ins Schwärmen? Und für diese beiden Menschen, für den Perlenkaufmann und für den Pächter, der diese Schatzkiste im Acker findet, für die beiden ist das die schönste, großartigste, faszinierendste, wertvollste Überraschung ihres ganzen Lebens, auf die sie gestoßen sind. Und vielleicht hast du sowas auch. Vielleicht hast du sowas schon mal erlebt. Vielleicht sitzt du da drauf und merkst es gerade noch nicht. Aber was das auch immer bei dir ist, geh drauf zu und guck, ob du nicht Gott darin findest. Und das bringt mich auch nochmal zu dem Wandel im Ehrenamt. Ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten anzuknüpfen. Und da haben wir viele Möglichkeiten, nicht nur auf das erste Begriffspaar und auf das alte Ehrenamt zu setzen. Verbindlichkeitsforderung oder so, sondern wir haben viele Möglichkeiten anzuknüpfen, indem wir überlegen, wie können wir Räume eröffnen, Möglichkeiten schaffen, wo Menschen das Gefühl haben, ich begegne hier anderen Menschen, die sind so freundlich und nett, das macht mir so einen Spaß, mit diesen anderen Menschen zusammenzukommen. Und es ist sozusagen ein Genuss, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es ist ein Hochgenuss. Es ist eine Freude. In seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, weil es einen begeistert. Ja, sagst du, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon? Dann kannst du nüchtern und sachlich dir die Gründe aufzählen. Du kannst immer überlegen, Pro und Contra. Aber macht der Perlenkaufmann das? Überlegt der Pro? Ja, warte mal, ich muss erst mal kalkulieren. Pro, Contra, soll ich mich dafür entscheiden? Soll ich mich für Gott entscheiden? Soll ich mit Jesus ein Leben führen? Pro, Contra. Das hört sich so nüchtern an, so sachlich an. Oder der Mann mit der Schatzkiste. Hat der sich erstmal hingesetzt, hat erstmal mit seiner Familie beraten, seiner Frau, ja, pass mal auf, weißt du was, ich habe den Schatz meines Lebens gefunden. Der liegt ja am Acker und so, weißt du ja, wenn ich den Acker jetzt kaufen würde, dann würde er ja mir gehören und so weiter. Jetzt lass uns doch mal eine Liste von Vor- und Nachteilen machen. Ja, hat er das gemacht oder wie? Nein, das hat er nicht gemacht. Der war vollkommen fasziniert. Hat sofort auf einen Schlag den Acker gekauft. Also ich könnte mich hier jetzt noch ein bisschen weiter ereifern, ihr merkt das schon. Aber ich will jetzt nur, damit das jetzt nicht alles so nebulös klingt, nur mal ein Beispiel, was mich gerade so persönlich bewegt hat. Gestern waren wir, Andi Faustmann und Rudi und ich und unsere Jugend, die hier jetzt auch super vertreten ist, genau, wir waren gestern auf einem Benefizkonzert für Flüchtlinge, haben da, also ich habe jetzt uns drei erwähnt, weil wir da Schweiß und Tränen und stundenlanges Üben reingesteckt haben und konnten ein Konzert gegeben. Hier, ihr wart auch da, Andreas und Melanie und ein paar von euch waren auch da. Das war wirklich super und wir haben für das Blaue Dorf in Gronen, also hier, Sigrid, genau, du warst ja auch da, super. Und noch ein paar andere. Und dann haben wir für das Blaue Dorf, also in Gronen, haben wir Geld gesammelt, irgendwie über 650 Euro sind zusammengekommen, fand ich absolut großartig. So, und die Leiterin des Dorfes war auch da. Und davor am Tag war ich hier in der Rebschläger Straße, war zum ersten Mal richtig wirklich bewusst da. Und da hat sich das ergeben, in der Rebschläger Straße haben einige von euch sehr guten Kontakt schon und Freundschaften sind schon entstanden. Und ich weiß, dass einige von euch da regelmäßig eigentlich auch sind und Leute kennen und auch helfen. Aber was mich so bewegt hat, wenn du in die Schule kommst, dort, dann stürmen die Kinder irgendwie so auf dich zu. Die rasen wie die Verrückten auf ihren Fahrrädern durch die Gegend, können teilweise nicht bremsen und rasen da in einen rein. Die Eltern spielen Tischkicker draußen im Hof. Es war einfach eine super tolle Atmosphäre. Es war Leben, es war Action, es war richtig tolle, respektvolle, freundliche, offene Atmosphäre. Und das ist einfach großartig und das ist bereichernd. Und wir werden dort jetzt von einer Initiative Fahrräder für Flüchtlinge, werden wir eine Werkstatt errichten. Jetzt habe ich das euch schon verraten, aber die Zeit ist schon so fortgeschritten, sonst hätte ich gesagt, ratet mal, was das ist. Aber das sieht man wahrscheinlich einigermaßen. Ja, vielleicht sieht man es auch nicht. Also es ist ein Blick in eine Werkstatt, die ist in der Zionskirche in der Neustadt. Das ist die erste, die es gab von Fahrräder für Flüchtlinge. Und dieses Projekt Fahrräder für Flüchtlinge sammelt Fahrräder. Wir werden da vollgeschmissen, also mit Fahrrädern. Es gibt so viele, dass wir nicht wissen, wohin mit den Fahrrädern. Also es gibt viel, super viele Fahrräder. Die werden mit einem geflüchteten Menschen zusammen repariert, in Gang gesetzt, alles fertig gemacht, Bremsen, Luft, Kette, alles fertig und so weiter. Und dann gehört ihm das Fahrrad. Und das Ziel ist, dass jeder ein Fahrrad hat. Und auch in Übergangswohnheimen, auch in Notunterkünften. Und dadurch, dass das ihm gehört oder ihr gehört, das Fahrrad, dadurch achten sie da natürlich auch sehr stark drauf. Und das verkommt nicht und wird nicht einfach irgendwie demoliert oder weggeschmissen, weil es eben halt ihr persönliches Fahrrad ist. Und das funktioniert großartig. Es gibt jetzt schon 5 Standorte in der Stadt und jetzt ganz aktuell bei uns um die Ecke auch hier in der Rebschläger Straße. Da wird ab in 2 Wochen, wird jeden Donnerstag 16 bis 18 Uhr, wird es eine offene Zeit geben, wo man in der Werkstatt Fahrräder abgeben kann. Man kann auch dorthin und einfach selber mitschrauben und Leute kennenlernen und einfach unfassbar bereichert werden von dieser Begegnung. So. Und ich glaube, wenn ich so ins Schwärmen gerate oder so, hier ist die Internetseite, Fahrräder für Flüchtlinge. Wenn ich so ins Schwärmen gerate und überlege, was fasziniert mich, dann würde ich sagen, das ist das, was mich wahnsinnig fasziniert. Und Jesus hat diese Geschichten ja erzählt, weil es eine absolut faszinierende Überraschung war für die Leute. Und für mich ist es so ähnlich. Und ich muss sagen, Jesus hat es ja auch erzählt, weil er gesagt hat, so ist es mit dem Reich Gottes. So ist es, wo Gott seinen Einflussbereich hat. Und genau das entdecke ich und erlebe ich dort. Und das berührt mich einfach total. Und ich denke, wir haben eine Riesenchance. Wir haben Riesenmöglichkeiten. Und als Gemeinschaft ist es gut zu gucken, welche Motive habe ich und wo ist meine Faszination, wo ist meine Begeisterung und wo könnte darin Gott stecken. Amen.